Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Nach Verkehrsunfällen oder Gewalttaten leisten Notfallseelsorger wichtige Hilfe. Die werden immer häufiger von Schulen angefragt. Warum, klären wir in dieser Sendung. Und wer forscht, der will, dass seine Ergebnisse von möglichst vielen Menschen auf der Welt gelesen werden. Wie der neue Deal der deutschen Wissenschaft mit dem Verlag Wiley dabei hilft, erklären wir gleich. Ich bin Stefanie Gebert. Schön, dass Sie dabei sind. Für Eltern ist es ein Albtraum, wenn ihrem Kind an der Schule Leid widerfährt. In Erfurt mussten Angehörige das vor 17 Jahren erleben. Ein ehemaliger Schüler hatte am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen und sich selbst erschossen. Hunderte Schüler und Lehrkräfte erlebten die Tat oder ihre Folgen vor Ort mit. Damals übernahmen Notfallseelsorger die psychosoziale Betreuung. Sie sprachen mit den Opfern und Augenzeugen, nahmen sich Zeit für Trauer- und Traumaarbeit. Nach jüngsten Studien kommen Notfallseelsorger an Schulen grundsätzlich immer häufiger zum Einsatz. Erforscht hat das Harald Karutz. Er ist Professor für Notfall- und Rettungsmanagement in Hamburg. Ich grüße Sie. Die höheren Einsatzzahlen sind aber nicht damit zu begründen, dass es mehr Notfälle tatsächlich gibt, sagen Sie. Warum also dann?
Es hat sicherlich auch damit zu tun, dass einfach die Sensibilität gestiegen ist und man heute einfach auch mehr darüber weiß, was für psychische Auswirkungen solche Ereignisse nach sich ziehen. Und dann werden also Helfer wie Notfallseelsorger heute einfach eher dazugezogen. Vor vielen Jahren hätte man das halt nicht gemacht, weil man gar nicht wusste, wie wichtig diese Hilfe ist.
Was sind das denn dann für Beispiele, wo die Notfallseelsorger kommen, ohne dass ein Amoklauf stattgefunden hat an einer Schule?
Ach, das ist ein ganz breites Spektrum. Es gibt die sogenannten Individualnotfälle, wo also eigentlich nur in Anführungszeichen ein Schüler oder ein Lehrer, ein Mitglied der Schulgemeinde betroffen ist. Das kann eine schwere Erkrankung sein, das kann ein schwerer Unfall sein, bei dem jemand verletzt oder getötet wird. Es treten aber auch Suizide auf von Schülern, von Jugendlichen. Dann gibt es Unglücke auf Klassenfahrten, gar nicht so selten in der Tat. Es gibt aber auch etwas ungewöhnlichere Ereignisse, wie zum Beispiel Unglücke im Chemieunterricht beispielsweise oder auch Unglücke auf Klassenfahrten.
Was ist die besondere Herausforderung, wenn Seelsorger sich um Schülerinnen und Schüler kümmern? Also welche Rolle spielt das Alter?
Das Alter spielt eine Rolle, weil Kinder und Jugendliche Notfälle schon etwas anders auch erleben und anders bewältigen als Erwachsene. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass man in Schulen eigentlich ja immer mit einer großen Gruppe von Betroffenen konfrontiert ist. Also selbst wenn ein Schüler verunglückt ist, dann ist natürlich die Klassengemeinschaft mit betroffen und die Lehrerinnen und Lehrer oftmals ebenso.
Welche Bedeutung hat der Ort Schule auch als Schutzraum und als Lernraum, wie er nun von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen wird?
Die Schule hat eine ganz wichtige Bedeutung, weil die Schule in der Tat ja auch ein, wie Sie das sagen, ein Lebensraum für die Jugendlichen ist. Und das ist etwas, was wir als Notfallseelsorgerinnen, Notfallseelsorger auch versuchen, die Schule als eine Ressource zu stärken und zu schauen, was die Schule insgesamt als Organisation beitragen kann, dass solche Notfallerfahrungen möglichst gut bewältigt werden.
Was könnte das denn sein zum Beispiel?
Das Miteinander in der Schulgemeinschaft und nach schweren Unglücken versuchen wir zum Beispiel mit den Schülern und Lehrern gemeinsam zu überlegen, wie gut reagiert werden kann, was geeignete Nachsorgeangebote sein können. Und da finden die einzelnen Schulklassen zum Beispiel auch immer ihre individuellen Wege und haben eigene Vorschläge. Das entsteht aus der Gemeinschaft heraus. Und das ist genau das, was wichtig und wertvoll ist. Und das versuchen wir von der Notfallseelsorge aus, gemeinsam auch mit der Schulpsychologie zum Beispiel, auch mit Schulsozialarbeitern, dann eben aufzugreifen und zu stärken.
Jetzt haben Sie gerade die Sozialarbeiter und die Psychologen angesprochen. Wir wissen alle, wie es um die Situation in den meisten Schulen in Deutschland steht. Es gibt zu wenig Lehrkräfte, es gibt eben zu wenig Sozialpädagogen. Wie sieht es aus, wenn es um Kriseninterventionen geht? Ist da ebenfalls noch Luft nach oben?
Ja, Luft nach oben kann man sicherlich sagen. Man muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass in diesem Bereich der Notfallnachsorge in Deutschland unglaublich viel schon geschehen ist. Also es gibt eigentlich überall in Deutschland inzwischen an den einzelnen Schulen interne Krisenteams, wo also Lehrkräfte selber sich fort- und weitergebildet haben, um Hilfen anzubieten. Auf der anderen Seite kann man sicherlich sagen, dass man die Situation noch weiter verbessern könnte.
Wie denn zum Beispiel? Was fehlt noch?
Generell, glaube ich, kann man sagen, dass Beratungsangebote, die niedrigschwellig im Schulalltag zu erreichen sind, dass es daran mangelt. Die schulpsychologischen Beratungsstellen sind oftmals nicht in unmittelbarer Nähe. Da müssen Termine vereinbart werden. Die einzelnen Schulpsychologen sind für sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche zuständig. Also da könnte man sicherlich noch etwas verbessern.
Sagt Harald Karutz. Er ist Professor für Rettungsmanagement. Wir haben gesprochen über die psychosoziale Notfallversorgung an Schulen und auch insgesamt die psychologische Versorgung an unseren Schulen in Deutschland. Dankeschön.
Gerne.
Forschungsergebnisse werden in der Regel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Wer die Artikel lesen möchte, muss meist dafür bezahlen. Allerdings wurde der Zugang in den vergangenen Jahren so teuer, dass jährlich rund 100 Millionen Euro fällig wurden. Zu viel, so die Meinung von Forschungseinrichtungen, Bibliotheken und Hochschulen. Deshalb haben sie einen neuen Deal ausgehandelt. Jedenfalls mit einem der größten Wissenschaftsverlage. Wiley heißt der. Und dieser Vertrag soll sicherstellen, dass Forscher in Deutschland und Forscherinnen künftig freien Zugriff auf 10.000 Artikel in mehr als 1.600 Fachzeitschriften haben. Wie das Prozedere genau funktioniert, hat Anja Nils sich erklären lassen.
Die Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse ist für Wissenschaftler wichtig. Umgekehrt möchte jeder Wissenschaftler auch wissen, was andere zum eigenen Forschungsthema bereits veröffentlicht haben, meint Ralf Kellerson von der Hochschulrektorenkonferenz.
Der Forscher in Heidelberg liest natürlich die Ergebnisse aus New York und aus Kapstadt und umgekehrt. Und darum geht es ja auch, Forschungsergebnisse weltweit zugänglich zu machen.
Bisher haben die deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen Online-Journale, in denen solche Arbeiten in der Regel veröffentlicht werden, abonniert und dafür bezahlt. Das wurde in den vergangenen Jahren mit rund 100 Millionen Euro jährlich allerdings richtig teuer. Und darüber gab es mit den Verlagen Streit. Mit einem der Anbieter, nämlich mit Wiley, einem der wichtigsten wissenschaftlichen Online-Verlage, wurde jetzt eine Einigung erzielt. Künftig muss von den Hochschulen dort nicht mehr das Abo für die Leser bezahlt werden, sondern die eigene Veröffentlichung einer wissenschaftlichen Arbeit. Ein Fortschritt, findet Gerhard Meyer vom Max-Planck-Institut, der diese Regelung mit ausgehandelt hat.
Veröffentlichungen für Wissenschaftler sind halt extrem wichtig. Mit Veröffentlichungen macht man bekannt, was man im Forschungsprojekt erreicht hat. Und eigentlich möchte man, dass die Veröffentlichungen ein weites Publikum zugänglich sind.
Denn Veröffentlichungen, die weltweit frei zugänglich sind, werden dreimal häufiger zitiert als die nicht öffentlichen. Das wäre gut für die deutsche Wissenschaft, sagt Guido Herrmann von Wiley.
Das Ziel des Vertrages ist zum einen, die Sichtbarkeit der deutschen Forschung weltweit deutlich zu erhöhen, indem die Arbeiten Open Access publiziert werden. Das heißt, jede Arbeit eines deutschen Forschers kann von allen Menschen der ganzen Welt ohne Kosten gelesen werden.
Das bedeutet, auch die etwa 700 Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland haben ab jetzt unbegrenzten Zugriff auf alle 1.600 Wiley-Fachzeitschriften. Auch für die Studierenden habe die jetzt gefundene Regelung Vorteile, meint Lea Siebert, Studentin an der Universität Potsdam.
Bei großen Universitäten kann man in der Regel unproblematisch auch auf die wissenschaftlichen Texte zugreifen. Allerdings ist es eben bei unterschiedlichen Universitäten unterschiedlich ausgeprägt und manche haben einen besseren Zugang und manche haben einen schlechteren Zugang. Und von daher finde ich es auch einfach so ein bisschen gleiche Chancen für alle, dass auch wirklich alle ihre wissenschaftlichen Arbeiten so anfertigen können, wie sie wollen.
Bisher hätten nämlich kleinere Hochschulen mit weniger Geld auch weniger Abos von wissenschaftlichen Journalen abschließen können und damit hätten die dortigen Studierenden auch weniger Recherchemöglichkeiten. Nun müssen die Hochschulen bei Wiley für die Artikel bezahlen, die ihre Mitarbeiter und Studierenden veröffentlichen. Das Geld kommt hauptsächlich aus dem Bibliotheksetat der Hochschulen und teilweise aus dem Forschungsetat. Für Hochschulen, die viel veröffentlichen, könnte die neue Regelung nach einer Übergangsfrist deshalb in Zukunft teurer werden. Rund 150 Veröffentlichungen bei Wiley gibt es zum Beispiel an der Freien Universität Berlin pro Jahr. Jede kostet die Universität dann knapp 3.000 Euro. Gut angelegtes Geld, findet Gerhard Meyer vom Max-Planck-Institut.
Eine Veröffentlichung ist Teil von einem Forschungsprojekt. Das Forschungsprojekt wird mit Steuergelder bezahlt. So deswegen sollte eigentlich die Ergebnisse für jede frei zugänglich sein. Und das wird genau jetzt in diesem Vertrag umgesetzt.
Verträge mit anderen wissenschaftlichen Online-Verlagen außer Wiley gibt es allerdings noch nicht. Mit zwei anderen großen Anbietern, Elsevier und Springer Nature, wird über ein ähnliches Abkommen derzeit noch verhandelt.
Der Wissenschaftsverlag Wiley und seine künftige Zusammenarbeit mit Hochschulen und Bibliotheken Anja Nehls berichtete. Und wir bleiben bei den wissenschaftlichen Publikationen und der Frage, wie das ein rentables Geschäft sein kann.
Campus und Karriere. International.
Das wird zu einer immer drängenderen Frage für viele Universitätsverlage in den USA. Nehmen wir zum Beispiel den Verlag der renommierten Stanford University in Kalifornien. Etwa 130 Publikationen werden hier pro Jahr veröffentlicht. Davon sind die meisten allerdings für den kommerziellen Buchmarkt nicht lukrativ. Bisher hat deshalb die Universität Geld zugeschossen, übrigens eine der reichsten Hochschulen der Welt. Doch jetzt wird der Geldhahn zugedreht. Die Unileitung hat nach eigenen Angaben nicht genügend Budget und streicht die Subvention, so die Ankündigung. Ein Skandal, sagt der Forscher und Autor Michael Roseberg.
Wenn Stanford mit einer Stiftung von über 26 Milliarden Dollar es nicht schafft, den Verlag zu subventionieren, dann frage ich mich, was öffentliche Universitäten tun sollen, die viel weniger Geld haben. Ich befürchte, Stanford könnte zum Vorbild anderer Universitäten werden, die ihre Verlage nicht mehr unterstützen wollen.
Seine Sorge ist berechtigt. Laut der Vereinigung der Universitätsverlage in den USA werden 80% der mehr als 120 Universitätsverlage von ihren Institutionen mit Subventionen unterstützt. Doch seit öffentliche Universitäten immer weniger Geld vom Staat erhalten, reduzierten einige Unis die Subventionen für ihre Verlage. Der University Press of Kentucky, der Southern Illinois University Press und der Truman State University Press in Missouri wurden die Etats bereits erheblich gekürzt. Das Streben nach Wissen und Wahrheit wird immer unerschwinglicher. Eine Herausforderung für Forscher und ihre Universitätsverlage, sagt Jessica Riskin, eine Historikerin an der Stanford-Universität.
Ein ganzes Ökosystem, das aus Lehre, Forschung und der Verbreitung von Wissen besteht, ist auf die Universitätsverlage angewiesen, die wiederum auf die finanzielle Unterstützung der Unis angewiesen sind. Das ist unser System, doch nun ist es bedroht.
Nachdem die Verwaltungsdirektorin Persis Drell das Ende der finanziellen Unterstützung der Stanford University Press bekannt gab, kam es überall auf dem Campus zu Protesten. Barbara Klein-Pope, die Leiterin der Johns Hopkins University Press in Baltimore, befürchtet sogar, dass die Leiter der Universität den Auftrag ihres Verlages nicht mehr kennen.
I would be communicating heavily with
Ich würde Ihnen das Geschäftsmodell eines Univerlages gerne näher erklären, warum viele der Bücher keine Gewinne machen, dass es darum geht, den neuesten Wissensstand zu vermitteln, auch wenn nicht jede Publikation, die Aufmerksamkeit verdient, profitabel ist.
Hinzu kommt, die Veröffentlichung wissenschaftlicher Monographien, die einen Großteil der Bücher ausmachen, wird immer teurer, die Verkaufszahlen aber immer geringer. Barbara Klein-Pope.
Wir verlieren Geld mit jeder Monographie, die wir veröffentlichen. Aber es ist nun einmal unsere Aufgabe, Wissen weiterzuvermitteln.
Während die Verlage von Yale, Harvard und Princeton eigene Stiftungen haben, suchen andere nach weiteren Möglichkeiten, um ihre Kosten zu decken. So verdienen die University of Chicago und die Columbia University Press mit dem Vertrieb der Bücher anderer Verlage viel Geld. Und inzwischen hat Persis Drell, die Verwaltungsdirektorin der Stanford-Universität, einen Rückzug gemacht. Sie habe sich entschlossen, die finanzielle Unterstützung der Stanford University Press um ein Jahr zu verlängern, hieß es in einer E-Mail an die Fakultät. Und sie habe einen Fakultätsausschuss damit beauftragt, ein nachhaltiges Geschäftsmodell für den Verlag zu erarbeiten. Nicht gut, sagt die Stanford-Historikerin Jessica Riskin.
Persis Drell sagt, dass der Verlag ein nachhaltiges Geschäftsmodell entwickeln soll. Das bedeutet wohl, dass er von dem Verkauf der Bücher leben soll. Aber es gibt keinen Univerlag, der das kann.
Schon bald könnten sich die Zukunftsaussichten der Stanford University Press verbessern. Voraussetzung ist, dass das Stanford-Universitätskollegium im Juni dafür stimmt, die Entscheidungen der Verwaltungsdirektorin mit Hilfe anderer Universitätsverlage zu überprüfen. Wenn es soweit ist, schlägt die Stunde der Wahrheit für die Stanford University Press.
Universitätsverlage in den USA stecken in Geldnot, Heike Wipperfürth berichtete. Sprache lässt sich auf verschiedene Weise erlernen, über Musik zum Beispiel. Auch Theaterspielen ist eine Variante, auf die wird in Hannover vermehrt gesetzt. Mit im Boot Studierende des darstellenden Spiels an der Leibniz-Universität Hannover. Sie proben mit Kindern und Jugendlichen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind, eigene Theaterstücke ein und die lernen ganz nebenbei die deutsche Sprache. Das Projekt hat gerade den Preis Kulturkometen bekommen. Und unser Landeskorrespondent Alexander Budde hat sich für uns die Abschlusspräsentation von fast 200 Sprachlernschülern in Hannover angesehen.
Wir wollen richtig Theater machen. Romeo, Julia, Liebe, Tod.
In der Aula der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover drängen sich die Jugendlichen auf der Bühne wie in den Reihen davor. Sie sind an diesem Morgen beides, glänzende Darsteller und jubelndes Publikum der gut zweistündigen Aufführung. Ein krönender Abschluss auch für die Studierenden des Fachbereichs Darstellendes Spiel an der Leibniz-Universität Hannover. Ein Schuljahr lang haben sie sich überlegt, wie man aus dem Oberthema Weg eine Choreografie baut, die sich packend präsentieren lässt.
Auf die Sprachenklasse freue ich mich immer. Da geht es mir gut, weil ich dort viele Freunde habe.
Wir lernen Deutsch.
Und manchmal
spielen wir ein Spiel.
Aber es ist kein richtiges Spiel. Die Schule hat sich nur hinter dem Spiel versteckt.
Sichtbar werden mit allem, was dazugehört, Sorgen und Nöte, aber auch Stolz und Zuversicht, das soll für die Jugendlichen auf der Bühne möglich sein. Eisam, 15, Gymnasium Lehrte, sagt:
Wir wollten, dass die anderen wissen, was in der Klasse passiert. Die Deutschen müssen auch wissen, was Ausländer sind und so. Viele denken, dass die gar nichts können und die zurückgehen. Aber die können auch Theater machen, die können ja alles machen.
Julian Mende unterrichtet Deutsch und darstellendes Spiel an der Leonore-Goldschmidt-Schule. Er hat das preisgekrönte Projekt für kreatives Sprachenlernen vor 4 Jahren auf den Weg gebracht. Geldgeber wie die TUI-Stiftung und die Klosterkammer hat Mende gewonnen und ein Netzwerk begeisterter Partner geknüpft.
Mir ist aufgefallen, dass seit 2015 viele Schüler an die Schule kamen, die kein Wort Deutsch gesprochen haben und in den Sprachlernklassen wirklich gut Deutsch lernen konnten. Aber mir ist doch aufgefallen, dass es alles sehr kopflastig ist. Wenn man dann vor anderen sprechen soll, ist das mit Scham verbunden. Und ich glaube, da bietet einfach die Theaterprobe einen Schutzraum, in dem man frei agieren kann.
Theaterpädagogische Methoden haben längst Einzug in den Regelunterricht gehalten. Doch das darstellende Spiel versteht sich explizit als künstlerisches Fach, betont Ole Ruschka. Er leitet das Studienfach an der Leibniz-Universität Hannover. Der Theaterunterricht an der Schule ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sagt Ruschka. Er befähigt Menschen zur Teilhabe und könnte die gängige Vorstellung vom Unterricht radikal verändern.
Das Ziel ist ja nicht allein, dass am Ende hinterher alle besser Vokabeln und Grammatik können. Ich glaube, das Ziel muss auch sein, dass man eine Vorstellung davon gewinnt, was kann Theater leisten und bedeuten in so einer Gruppe? Also was kann man von sich erzählen und veröffentlichen?
Erfahrene und weniger erfahrene Studierende arbeiten jeweils als Tandem in der Sprachlernklasse, werden auf diese Weise früh mit den Herausforderungen an der Schule konfrontiert und lernen voneinander.
Stellt euch mal vor, ihr seid 20 Jahre älter geworden und schaut in den Spiegel. Du da links, wie siehst du jetzt aus?
Ich habe keine Haare.
Die 15-Jährigen in ihrer Sprachanfängergruppe nur auf deren Fluchterfahrung zu reduzieren, wäre der angehenden Theaterlehrerin Katharina Nuding nie in den Sinn gekommen. Einige haben in ihren Herkunftsländern Elite-Gymnasien besucht, andere noch nie eine Schule von innen gesehen. Wo Wörter fehlen, da helfen Gesten weiter, Musik, Tanz. Von der Wirksamkeit der Theaterpädagogik beim Spracherwerb ist Nuding überzeugt. Sie hat ihre Bachelorarbeit zum Thema geschrieben.
Bei einigen, da waren die 2 Wochen in Deutschland, die waren völlig überfordert von dieser freien Unterrichtssituation, in der man nicht hinter Tischen sitzt. Und inzwischen sind es diejenigen, die den anderen die Struktur geben, die neu in die Gruppe kommen, die ganz viel an Selbstbewusstsein gewonnen haben und auch an körperlicher Ausdrucksweise. Das ist wirklich ganz toll zu sehen.
Der 15-jährige Aysam berichtet am Ende der Darbietung, ihn habe das Bühnenfieber gepackt.
Die haben geklatscht und dann hatte ich mich sehr gefreut. Und wenn wir Theater weitermachen, werde ich immer dabei sein, wenn das geht.
Das Projekt Sprachlernendes Spiel in Hannover. Alexander Budde hat es uns vorgestellt. Und wir können nicht nur auf Kinder und Jugendliche setzen, die zu uns kommen, um eine gute Zukunftsperspektive zu haben. Die Bundesregierung will vor allem hochqualifizierte Zuwanderer locken. Allerdings scheinen die Bemühungen bisher nicht besonders zu fruchten. Das zeigt eine aktuelle Studie der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die sagt, Deutschland ist als Standort für Fachkräfte, die mindestens einen Masterabschluss haben, nur mäßig attraktiv. In einem Ranking kommt Deutschland nur auf Platz 12, hinter Australien, der Schweiz oder Schweden zum Beispiel. Annike Krempel mit den Einzelheiten.
Die Länderorganisation hat untersucht, welche Rahmenbedingungen die Staaten qualifizierten Einwanderern bieten. Dazu zählen die Höhe von Steuern und Einkommen, Möglichkeiten am Arbeitsmarkt und das professionelle Umfeld. Aber auch Familienfreundlichkeit und eine offene Gesellschaft flossen in die Bewertung ein. Für ausländische Studierende sind die Rahmenbedingungen allerdings attraktiv. Deutschland belegt hier den dritten Platz. Unter anderem, weil ausländische Studenten keine hohen Studiengebühren zahlen müssen. Größter Hebel, um auch für Arbeitnehmer und Unternehmer aus dem Ausland attraktiver zu werden, so die Autoren der Studie, sind gesetzliche Rahmenbedingungen. Schnellere Visavergabe und Anerkennung ausländischer Abschlüsse würden Deutschland im Wettbewerb um kluge Köpfe voranbringen.
Peter Lindbergh machte Mannequins zu Supermodels. Der legendäre Fotograf ist gleich im Gespräch bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Das war Campus und Karriere für heute. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Radionachmittag wünsche ich noch. Mein Name ist Stefanie Gebert. Tschüss.